Gottes Liebe, die bleibt, die ist in deinem Leben. Du bist geliebt und sein Geist, der sei jetzt mit uns allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, drittletzter Sonntag des Kirchenjahres. Ja, das Kirchenjahr ist schon wieder fast zu Ende. Bisschen früher zu Ende als das Kalenderjahr, einen Monat früher. Aber auch ein anderer Tag, den wir heute begehen wollen in diesem Gottesdienst. Ein Tag eigentlich, ja, mit einem sehr ernsten Thema. Heute ist der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Und ganz besonders beten wir heute für unsere Geschwister im Iran und in Nordkorea. Beten drum, dass Gott ihren Glauben stärkt, auch in der Verfolgung. Und beten drum vor allem, dass Gott auch in das Leben der Menschen hineinkommt, die sie verfolgen. Dass sie Jesus Christus kennenlernen. Dass sie diese Liebe, die bleibt, dass sie das in ihrem Leben erfahren. Dass das auch für sie zur Wirklichkeit wird. Ich habe euch eine Karte vom Weltverfolgungsindex 2024 mitgebracht. Wenn ihr die euch nochmal anschauen wollt, die hängt drüben an unserer Missionswand. Die kriegt man auch im Internet. Und ich finde, es ist ganz erschreckend, in wie vielen Teilen unserer Welt Christen wegen ihres Glaubens verfolgt oder benachteiligt werden. Wir nehmen das vielleicht gar nicht so wahr. Aber Christenverfolgung, das ist Realität heute. Und das ist auch nichts Neues, Christenverfolgung. Christenverfolgung ist schon etwas zutiefst Biblisches. Und ich möchte heute Morgen in der Predigt, da möchte ich zusammen mit euch einen Blick darauf werfen, wie es mit den Gemeinden damals ganz am Anfang der Kirchengeschichte war, wie die gewachsen sind. Aber ich will auch einen Blick darauf werfen, wie schon wenige Monate nach Pfingsten, wie die Verfolgung losgegangen ist, wie Christen verfolgt wurden, weil sie sich dazu bekannt haben, dass Jesus Christus, dass er der Herr ist. Ihr erinnert euch sicher, wie uns Lukas in seiner Apostelgeschichte von Pfingsten berichtet, oder? Das Brausen am Himmel, der Heilige Geist, der herniederkommt auf die Apostel und dann die erste Gabe des Heiligen Geistes sozusagen, die feurige Pfingstpredigt des Petrus. Die Botschaft erreicht Menschen. Petrus predigt. Tausende von Menschen kommen zum Glauben, lassen sich taufen. Und dann berichtet Lukas uns weiter, wie durch die Hände der Apostel Zeichen und Wunder geschehen. Wie die Gemeinde immer größer wird. Und falls euch das ja nie mehr so präsent ist, lest doch mal nach die Woche Apostelgeschichte Kapitel 1 bis 3, der Anfang der Gemeinde, der Anfang der Kirche, wirklich sehr spannend. Aber wenn wir dann ein Kapitel weiterblättern, im vierten Kapitel der Apostelgeschichte, da beginnt dann auch wirklich ein neues Kapitel in der Geschichte der Gemeinde. Weil auf einmal wird die Gemeinde verfolgt. Die Gemeinde, die war ja erst wenige Wochen alt. Man kann sagen, die Christen, die waren sozusagen noch Babys im Glauben. Und schon auf einen Schlag bekommen sie auf einmal einen ganz erheblichen Druck zu spüren. Auf einmal gibt es nämlich Widerstand. Auf einmal gibt es erste Verfolgung. Und das sage ich jetzt mal ganz direkt. Die Verkündigung des Evangeliums, die Verkündigung der rettenden Botschaft von Jesus Christus, die ruft immer Widerstand hervor. Und auch in der nachbiblischen Zeit, da ging ja die Verfolgung weiter. Kaiser Nero, der ließ die Gläubigen in Wachstunken um sie als lebendige Fackeln in Rom zu verwenden. Andere römische Herrscher, die trieben die Christen in die Arena und haben sie von den Tieren fressen lassen. Oder Tausende von Hugenotten, Puritaner, die wurden aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus hier in Europa verfolgt und getötet. Und die Verfolgung, die geschieht bis heute. Überall auf der Welt werden gerade jetzt in diesem Moment Menschen wegen ihres Glaubens an den Sohn Gottes verfolgt, ins Gefängnis geworfen und umgebracht. Vielleicht fragt ihr euch, warum ist das eigentlich so? Ich glaube, weil Satan, weil der Fürst der Welt hinter denen her ist, die sich zu Christus bekennen. Johannes Calvin, der Reformator, der hat vor 450 Jahren einen Kommentar zum 4. Kapitel der Apostelgeschichte geschrieben und da schreibt er: Sobald die Wahrheit des Evangeliums in Erscheinung tritt, stellt sich Satan höchstpersönlich dagegen, um, sofern es ihm möglich, es gleich zu Beginn zu ersticken. Und genau das erleben in biblischer Zeit auch Petrus und Johannes. Weil kaum war die Gemeinde geboren, kaum gab es geistliche Frucht, kommt es zum Widerstand. Lukas überliefert uns: Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten, voller Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Da sind die Ersten aufgebracht über das, was da geschieht. Sie waren darüber aufgebracht, dass das Volk gelehrt wurde. Weil die Apostel, die lehrten im Tempel und in der damaligen Gesellschaft, die hatten dafür kein religiöses Mandat. Die hatten keine theologische Ausbildung bekommen. Die waren nicht ordiniert, wie man heute sagen würde. Das waren die Priester und die Schriftgelehrten. Die waren die offiziellen Vertreter der Religion damals. Aber diese Apostel stehen da, die lehren. Und die lehren mit Vollmacht. Ganz anders als die religiösen Vertreter damals. Sie waren darüber aufgebracht, dass sie Jesus lehrten. Sie verkündigten Jesus und das war ein offizieller Angriff auf die Autorität des Hohen Rates, des religiösen Gremiums. Denn dieser, der hatte ja beschlossen, Jesus wegen Betrugs zu verurteilen. Und sie waren darüber aufgebracht, dass sie die Auferstehung von den Toten lehrten. Weil gerade die Sadduzäer, die glaubten nicht daran, dass Tote auferstehen. Und hier bezeugten jetzt die Apostel das, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen hatten. Jesus war nicht im Grab geblieben. Jesus ist lebendig. Er ist auferstanden. Also Provokation pur, was da geschieht mit der Verkündigung des Evangeliums. Lukas überliefert uns: Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Ja, ganz am Anfang der Gemeinde gibt es Widerstand. Aber das Evangelium lässt sich nicht aufhalten. Das lässt sich auch durch so ein bisschen menschlichen Widerstand nicht aufhalten. Lukas schreibt weiter: Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. 5000 Menschen. Wow, oder? Heftig. Sie konnten zwar Petrus, sie konnten Johannes einsperren, aber sie konnten niemals verhindern, dass das Evangelium verkündigt wurde und dass sich das Evangelium ausgebreitet hat. Die erste Verfolgung von Christen, die beginnt im 4. Kapitel der Apostelgeschichte, als man den Aposteln verbot, weiter über Jesus zu sprechen, und man führt dafür folgenden Grund an. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Die Verfolgung und Bedrohung der Christen, die steigert sich in den nächsten Kapiteln. Sprecht nicht über Jesus. Wenn ihr aber über Jesus sprecht, dann werdet ihr getötet. Es gipfelt dann am Ende im 7. Kapitel der Apostelgeschichte in der Steinigung des Diakon Stephanus, der eine leitende Rolle in der ersten Gemeinde hatte, der wegen seiner Predigt von Jesus umgebracht wurde. Ich habe mich gefragt, als ich mich auf die Predigt heute vorbereitet habe, warum wird über die Christenverfolgung in der Bibel eigentlich so detailliert berichtet? Ich habe mich gefragt, hätte Lukas nicht in der Apostelgeschichte auch einfach nur die Erfolge erzählen können und sich einfach nur auf die Erfolge konzentrieren können? Ich glaube, der Grund dafür, dass er uns auch über die Verfolgung berichtet, ist, dass Gott seine Kinder, dass er uns vorbereiten will. Denn auch 2000 Jahre später, da gibt es immer noch zwei Reaktionen auf die Predigt des Evangeliums. Auf der einen Seite Glauben oder auf der anderen Seite Widerstand. Und zwar Widerstand in ganz verschiedenen Formen. Der Widerstand variiert. Es gibt Zeiten, in denen die Verfolgung nicht so stark ist wie in anderen. Zu manchen Zeiten bedeutet es den Tod, wenn man Christ ist. So in Nordkorea, im Iran, das sind die beiden Länder, für die heute besonders gebetet werden soll. In anderen Zeiten, da bringt das Bekenntnis zu Christus soziale Nachteile mit sich. Siehe in unserer jüngeren deutschen Geschichte der Verbrecherstaat DDR, der durch Gebete und Friedensmärsche in die Knie gezwungen wurde. Aber wie immer die Form auch aussehen mag, es gibt Verfolgung. Und bei den Aposteln damals, da bestand die Verfolgung in dem Verbot, über Jesus zu reden. Einige von euch, die wissen vielleicht, was das bedeutet. Da sagt dir dein Arbeitgeber, rede nicht über den Glauben, lass doch Gott bitte deine private Sache sein für daheim. Verfolgung kann von dieser geringen Unannehmlichkeit bis hin zum Tod wegen des Glaubens reichen. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir daran erinnert werden, dass wir mit Widerstand rechnen müssen. Wir erfahren Segen als Gemeinde, aber inmitten dieser Segnungen, da sollten wir nicht überrascht sein, wenn es Widerstand trifft. Vielleicht, wenn du kürzlich Christ geworden bist, da werden Menschen reagieren. Weil Menschen, die mögen Veränderung nicht. Und diese Veränderung hat bei dir stattgefunden, wenn du Christ geworden bist. Gott spricht zu den Jugendlichen unter uns, die vielleicht im Klassenraum ausgelacht werden. Du hast neulich den Mut gehabt, von deinen Mitschülern und Lehrern zu sagen, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Seitdem wirst du schräg angeguckt, wie so ein Alien, so ein bisschen fremdartig. Oder du hast dich in deinem Kollegenkreis dazu bekannt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und hat kein drittes Geschlecht geschaffen. Oder vielleicht ganz ähnliche, unpopuläre Wahrheiten unseres Glaubens. Und seitdem bist du ein Außenseiter, dem man lieber aus dem Weg geht. Oder vielleicht machen sich deine Kinder über dich lustig wegen deines Glaubens. Zu uns allen sagt uns die Bibel, seid nicht überrascht. Denn da, wo Segen ist, da ist immer auch Widerstand. Wo Segen ist, da gibt es auch immer Schwierigkeiten. Und wenn du wissen willst, warum das so ist, schau in die Bibel. Lies die Bibel, lies sie am besten jeden Tag, auch wenn es nur ein kleines Stückchen ist. Wir erfahren Widerstand, weil wir einem Christus folgen, der gekreuzigt wurde. Und dieser Jesus, er sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Was mit den Aposteln geschah, das ist zuvor mit Jesus geschehen und wird auch mit seiner Gemeinde geschehen. Sei also nicht überrascht, wenn dir Verfolgung widerfährt. Aber bitte, bitte hör nicht auf, das Evangelium zu predigen. Hör nicht auf, dich zu Jesus zu bekennen, auch wenn es schwer wird. Denn genau das war, was die Autoritäten damals wollten. Lukas schreibt, sie untersagten ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen. Sie sagten quasi, liebe Herren, wenn ihr jetzt ein ruhiges, sicheres Leben führen wollt, dann hört auf, den Menschen von Jesus zu erzählen. Wenn diese Sache für euch gut ausgehen soll, müsst ihr jetzt schweigen. Man hätte eigentlich gar kein Problem damit gehabt, dass die Apostel Christen waren, dass die ihr eigenes religiöses System hatten. Das Problem war nur, dass sie von und über Jesus sprachen. Und vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Weil wir leben ja in einer so toleranten Gesellschaft, in der du glauben kannst, was du willst. Wenn du aber sagst, dass Jesus der einzige Weg ist, wirklich der einzige Weg, dann wird's problematisch. Weil dann wirst du merken, wie auf einmal die Grenze der sogenannten Toleranz erreicht ist. Und genau das erleben Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte. Wie reagieren wir dann in so einer Situation? Kennst du vielleicht den Gedanken, dass es besser wäre, einfach zu schweigen, nichts mehr von Jesus zu sagen? Ich bin ganz ehrlich, ich bekenne euch das. Ich bekenne da auch mein Versagen, weil ich kenne das. Ich kenne das aus Unterhaltung mit Bekannten, mit Familienangehörigen, mit Menschen in unserer Stadt, mit Freunden. Manchmal denke ich mir ja, wenn du jetzt wieder von Jesus redest, machst du jetzt wieder eine endlose Diskussion auf. Da haben die wieder den Eindruck, wie weltfremd der ist oder sonst irgendwas. Wir leben in einer Gesellschaft, in der ein religiöser Pluralismus gelehrt wird, und zwar dogmatisch gelehrt wird. Man sagt, egal welchen Weg du einschlägst, der Weg führt immer zum selben Gott. Und deswegen sei Jesus doch nur ein Weg von vielen. Der Islam oder der Buddhismus gingen doch in dieselbe Richtung. Am Ende kommen alle bei Gott an. Kennst du die Versuchung, mit dieser Kultur mitzuschwimmen? Aber dann würdest du total ignorieren, was Petrus in der Apostelgeschichte sagt. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das ist die Wahrheit. Es gibt keine Rettung, kein Heil außerhalb von Jesus Christus. Wie oft schweigen wir, wenn das Thema angesprochen wird, weil wir nicht anecken wollen? Schau mal, wie Petrus und Johannes reagiert haben. Aber Petrus und Johannes erwiderten: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie sagen also quasi: sehr geehrte Herren, wir können einfach nicht anders. Wir müssen über Jesus sprechen. Und warum? Weil wir ihn gesehen, weil wir ihn gehört haben, weil Jesus real ist, weil Jesus in unserem Leben ist und vor allem, weil das Evangelium wahr ist. Wir sahen, wie er starb, und später sahen wir mit eigenen Augen, als er auferstanden war. Wir wissen, dass er lebt, dass er lebendig ist. Die Kultur sagt mir, ich soll schweigen. Die Gesellschaft ruft mir zu: halt dein Maul. Menschen meinen, es sei unhöflich, über Jesus zu sprechen, weil sich dadurch andere beleidigt fühlen könnten. Aber du kannst mir nicht sagen, dass ich aufhören soll, von Jesus zu sprechen, denn ich habe ihn gesehen. Ich habe seine Liebe, die bleibt in meinem Leben, erfahren, weil er lebendig ist, weil das Evangelium, weil die Bibel wahr ist. Und genau das sagt Gott auch uns als Gemeinde zu, als Gemeinde in Obertshausen. Das sagt er dir persönlich zu, wenn du nachher aus der Kirche rausgehst, wenn du vielleicht mit deiner Familie, wo vielleicht keiner gläubig ist, wenn du zusammen mit ihnen isst. Er sagt dir zu: hör nicht auf, Jesus Christus zu verkündigen. Und er gibt dir die Antwort darauf, warum. Weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist und weil es nur einzig und allein seine Liebe ist, die bleibt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.